es gibt dort immer noch Frauen, die sehr radikal sind, die Menschen von außen angreifen, aber sich auch gegenseitig angreifen, wenn sie merken, dass eine Frau sich zum Beispiel deradikalisiert zeigt. Sie hat uns auch erzählt, dass es immer wieder Fälle gibt, dass 12-, 13-jährige Jungs mehrere Frauen, erwachsene Frauen im Lager schwängern oder den Befehl bekommen, sie zu schwängern, damit Nachkommen gezeugt werden, also eine neue Generation des IS. Wir waren eben Ende Februar vor Ort in Rojava und dann gibst du deinen Pass ab und deinen Koffer und dann wirst du über so eine Pontonbrücke mit einem kleinen wackeligen Bus über den Tigrisfluss auf die syrische Seite gefahren und dann sind wir nochmal 3 Stunden gefahren und dann waren wir in Kamischli.
Maria war 17 Jahre alt, als sie sich dem Terrorregime des Islamischen Staates angeschlossen hat. Maria kommt aus Hallein in Salzburg. 2014 ging sie dann nach Syrien, wo schon damals Bürgerkrieg herrschte, heiratete einen IS-Kämpfer und bekam 2 Söhne. Und bis vor kurzem saß sie dann im Camp Rosh in Nordsyrien in Haft. Dort sitzen mehrere IS-Frauen. Heute ist Maria 28 Jahre alt und das österreichische Außenministerium hat Maria und ihre 2 Söhne von diesem Camp abgeholt und nach mehr als 10 Jahren in Syrien nach Österreich zurückgebracht. Unmittelbar vor dieser Rückholaktion war eine ganz in ihrer Nähe, und zwar unsere stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Thuley. Sie sitzt mir heute in diesem Podcaststudio gegenüber. Hallo Alex.
Hallo Petra, danke für die Einladung.
Mein Name ist Petra Tempfer und ihr hört den WZ-Podcast Weitergedacht. Alex, du bist Ende Februar mit schusssicherer Weste, wie ich weiß, ins Gebiet Rojava in Nordsyrien gefahren. Dort liegen die Camps Al-Hol und Rosh, wo IS-Frauen inhaftiert sind. Darunter mehrere EuropäerInnen, wie auch Maria. Gleichzeitig mit Maria hat das Außenministerium auch noch eine zweite IS-Frau zurückgeholt, und zwar Evelyn aus Wien. Inwieweit hast du, als du dort warst, von diesen Rückholaktionen etwas mitbekommen?
Wir waren eben Ende Februar vor Ort in Rojava. Wir wollten eigentlich auch in das Camp Rosh hinein. Das hat dann im Endeffekt nicht geklappt, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Zu der Zeit, zu der wir dort waren, warum das so ist. Es gibt dort immer noch Frauen, die sehr radikal sind, die Menschen von außen angreifen, aber sich auch gegenseitig angreifen, wenn sie merken, dass eine Frau sich zum Beispiel deradikalisiert zeigt oder offen sagt, sie möchte nicht mehr Teil dieser Ideologie sein. Und wir haben tatsächlich davon erfahren, dass diese Rückholaktionen von Maria und Evelyn in den nächsten Tagen stattfinden werden. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass wir nicht hinein durften, zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wir vermuten es. Wir sind dann tatsächlich einen Tag davor abgereist und einen Tag später sind Maria und Evelyn auch nach Österreich gekommen.
Weil du sagst, sie sind immer noch gefährlich, die IS-Frauen, wollen sie dann überhaupt zurück?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also wir haben mit Menschen gesprochen, die Deradikalisierungsarbeit leisten. Wir haben auch mit Menschen gesprochen, die für die Sicherheit dort zuständig sind. Wir haben aber auch mit dem Außenministerium gesprochen, mit den Behörden in Österreich. Es ist sehr unterschiedlich, je nach Fall, je nach Person. Ja. Von dem, was wir erfahren haben, es gibt Frauen, die wollen nicht zurück. Die glauben, dass sie dort ein neues Kalifat gründen werden. Es gibt noch einen dritten Fall, eine dritte Österreicherin, das ist Sumaya. Zu dem Zeitpunkt, als wir in Rojava waren, wusste niemand, wo sie ist. Die neuesten Informationen sind jetzt, dass sie irgendwo in der Türkei ist. Ausbrüche aus dem Lager passieren in letzter Zeit auch, weil die kurdischen Sicherheitskräfte einfach am Rande ihrer Kapazitäten sind.
Das heißt, es waren dann theoretisch nur 3 österreichische Frauen unter den europäischen IS-Frauen?
Momentan ja, aber es ist eigentlich eine sehr volatile Lage, weil uns auch erzählt wurde, man konnte oft nicht feststellen, welche Staatsbürgerschaft diese Frauen haben, weil sie auch oft abgelegt haben oder dann eben Kinder mit IS-Kämpfern bekommen haben, die dann eben nicht diese Staatsbürgerschaft hatten. Also das war sehr schwierig. In Rojava gibt es auch keine DNA-Tests, das haben wir auch gefragt. Also das lässt sich alles sehr schwer nachweisen.
Wie sind die Zustände in diesen Lagern?
Ganz schlecht. Also wirklich katastrophal. Es fehlt, wie überall in der Region, natürlich an Strom, Wasser, an den Dingen, die für uns normal sind. Aber gleichzeitig haben sich dort in diesen Lagern ganz eigene Mikrokosmen etabliert. Also die Frauen dort haben sogar einen Goldschmied Also sie haben einfach wirklich, das sind ganz eigene Strukturen in diesen Lagern. Da hast du einerseits die Hizbah, das ist die IS-Sittenpolizei, die sich dort etabliert hat, die eben aufpasst, dass die Frauen dort die Scharia einhalten. Dann hast du die Junglöwen des Kalifats, das sind Kinder oder Jugendliche, die zu Kämpfern ausgebildet werden.
Ganz kurz müssen wir vielleicht erklären, was die Scharia ist.
Ah ja. Scharia ist das islamische Recht, also die Normen, an die man sich zu halten hat. Aber an dieser Stelle möchte ich noch ganz klar erwähnen, dass der Islamische Staat, die Terrororganisation, den Islam, also die Religion, für ihre extremistischen Zwecke missbraucht. Und die überwältigende Mehrheit der Musliminnen weltweit, ob in Europa oder in Syrien, lehnt das ganz, ganz strikt ab.
Ganz wichtig auch noch, auf jeden Fall. Genau, also in den Camps ist das dann fast so wie eine kleine Dorfgemeinschaft, so wie du das geschildert hast, oder?
Ja, es ist einfach eine ganz eigene Welt von dem, was uns eben beschrieben wurde. Ganz eigene Machtstrukturen, ganz eigenes Leben und die Frauen dort und auch die Männer, es gibt ja auch im Al-Hol gibt es ja auch Männer, sie schmuggeln Waffen hinein. Es ist einfach eine Art eigenes Dorf. Das sind ja 50.000 Menschen insgesamt.
Ah, 50.000 pro Camp.
Nein, in Al-Hol sind 40.000 und in Roche 10.000 etwa. Das ändert sich natürlich oft.
Zum Camp Roche, hast du mit jemandem gesprochen, der es von innen kennt?
Wir haben zum Beispiel mit der Jihan Hamza dort gesprochen, das ist ein Mitglied des syrischen Frauenrats. Die geht ganz oft in diese Camps, um dort die Radikalisierungsarbeit zu leisten, vor allem auch mit den Kindern. Sie macht Workshops, versucht die Frauen auf ein Leben danach vorzubereiten und sie hat uns berichtet, dass nicht alle Frauen ihre Anwesenheit dort begrüßen, weil ihr Zelt, in dem sie die Arbeit verrichtet, man muss sich vorstellen, das ist jetzt in ein Zeltlager, auch schon einmal niedergebrannt wurde. Von diesen Hizbah-Frauen eben, also von der Sittenpolizei. Sie hatte zwei Hunde, der eine wurde geschlachtet, der andere lebendig verbrannt. Sie macht aber trotzdem weiter, weil sie sagt, das muss irgendwie gehen. Ja, es gibt trotzdem Frauen, die das auch begrüßen. Was ganz arg ist oder was uns persönlich sehr, nicht schockiert hat, aber was sehr einprägsam war, sie hat uns auch erzählt, dass es immer wieder Fälle gibt, dass 12-, 13-jährige Jungs mehrere Frauen, erwachsene Frauen im Lager schwängern oder den Befehl bekommen, sie zu schwängern, damit Nachkommen gezeugt werden, also eine neue Generation des IS.
Okay, und die werden von klein auf dann schon so erzogen?
Die werden von klein auf indoktriniert. Die kennen nichts anderes als dieses Camp. Und das ist nämlich auch eine Debatte, weil man immer sagt, gut, Kinderrechte, die Kinder können nichts dafür. Trotzdem sind sie oft in so einem jungen Alter schon derart radikalisiert, dass man sich die Frage stellen muss, wenn sie zurückgeholt werden in das ursprüngliche Heimatland der Mutter, wie geht man dann vor?
Das stimmt. Also das wird jetzt auf Maria und Evelyn zukommen.
Genau. Die Evelyn hat einen Sohn, der ist gerade in Obhut des Jugendamts. Und Evelyn wurde gleich am Flughafen in Wien in Haft genommen, weil eine Tatbegehungsgefahr besteht. Maria ist auf freiem Fuß. Sie muss sich einem Strafverfahren stellen.
Aber andererseits wieder, ist vielleicht eine Haft in Österreich dennoch humaner, als in dem Camp dort als Frau zu leben, oder?
Auf jeden Fall. Und wenn man sich die Gefängnisse in Syrien allgemein ansieht, die meisten haben ja auch zum Beispiel das Foltergefängnis Sednaya gesehen, wie die Zustände dort waren.
Wie waren die Zustände dort?
Das ist ein Foltergefängnis des ehemaligen Machthabers Bashar al-Assad, der im Dezember gestürzt wurde. Und in diesem Foltergefängnis wurden Menschen teilweise über Jahrzehnte lang in Kellern festgehalten, haben kein Licht gesehen, haben wirklich ganz, es war ganz, ganz arg. Aber das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge, weil in diesen Gefängnissen von Assad sind vor allem Oppositionelle gesessen und Regierungsgegner. Und in diesen IS-Lagern sind das wirklich vermeintliche, mutmaßliche oder auch einfach Terroristen und deren AnhängerInnen.
Seit 2011 ist der Bürgerkrieg. Al-Assad ist nicht mehr an der Macht. Neuer Machthaber ist Al-Sharaa. Was ist jetzt, wo Al-Assad nicht mehr an der Macht ist, anders?
Vor ein paar Tagen haben sich Maslum Abdi, das ist der Oberbefehlshaber der SDF, der kurdischen Militärkräfte, gemeinsam mit Al-Sharaa darauf geeinigt, dass es eine Gleichstellung aller Ethnien gibt, dass alle dieselben Rechte haben sollen in dem Land. Und das ist eine sehr, sehr große Sache, weil so etwas gab es bis dato noch nicht. Ob das aber tatsächlich in der Praxis so aussehen wird, wissen wir nicht. Das weiß auch niemand dort.
Könnte das das Ende des Bürgerkriegs bedeuten?
Ja, weil Bashar al-Assad weg ist, der eben den Krieg geschürt hat, indem er Oppositionelle eingesperrt hat oder hat verschwinden lassen. Und Oppositionelle konnte auch schon bedeuten, wenn ich dir kurz erzählen würde, Petra, du, ich finde das Regime nicht so gut, könntest du mich verraten und ich wäre für 40 Jahre ins Gefängnis gekommen.
Okay, ja. Ist dein Eindruck, dass dann doch auch eine gewisse Hoffnung herrscht, in eine Zukunft blicken zu können, wo man ein normales Leben führen kann ohne Krieg?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist gleichzeitig auch eine Art Angst da, weil natürlich waren alle oder die meisten in Rojava froh, dass Bashar al-Assad endlich weg ist. Gleichzeitig sind sie dem neuen Machthaber Ahmad al-Sharaa etwas skeptisch gegenüber, vor allem wegen seiner Al-Qaida-Vergangenheit. Und viele berichten, dass er ja früher auch eine dschihadistische Ideologie verfolgt hat, sich dann aber vom IS klar distanziert hat. Da gibt es eigentlich keinen Konsens dazu.
Wie war denn die Situation in dem Gebiet, in dem du warst, generell? Also gab es Bombenalarm oder ist es derzeit etwas ruhiger?
Die Region Rojava, in der ich war, ist eine sehr spezielle Region, die von mehreren Krisen betroffen ist. Zum einen ist es eben der Bürgerkrieg, dann ist es das Assad-Regime, das bis vor kurzem noch überall präsent war. Dann sind es aber auch die andauernden Kämpfe mit der Türkei. In Rojava selbst gibt es keinen Bombenalarm. Also es ist so, uns wurde berichtet, wenn irgendwas in die Luft fliegt, dann hofft man einfach, dass es vorbeigeht. Es gibt keine Bankomaten dort. Man kann nur mit Bargeld zahlen. Es gibt Strom eigentlich nur ein paar Stunden pro Tag, wenn man Glück hat. Stromgeneratoren sind sehr populär. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir in einem Hotel geschlafen haben in Kamischli. Das ist so die inoffizielle Hauptstadt Rojava. War es auch ein strategischer Militärpunkt für das kurdische Militär. Und dort gab es ein Hotel, das 24/7 von Securities umstellt war. Und deswegen wurde darauf bestanden, dass wir dort schlafen. Man muss sich aber vorstellen, es war kälter als in Wien im Winter. Und es gab keine Heizung. Wir haben einfach in den fetten Winterjacken geschlafen. Und ich will mich aber nicht beschweren, weil die Leute dort leben einfach immer so, ja. Aber das hat nochmal die Arbeitsbedingungen etwas erschwert.
Wie wird dann geheizt?
Vor allem mit Ölöfen. Also man geht in eine Wohnung rein, das ist meistens echt, echt kalt. Und dann setzen sich alle um den Ofen herum oder man heizt den Ofen ein, dann wird es wirklich sehr warm. Oder aber es wird auch einfach Müll auf der Straße verbrannt und die Menschen stellen sich rundherum und wärmen sich ihre Hände. Das haben wir auch oft gesehen.
Da habe ich auch Fotos von dir gesehen, die du mir gezeigt hast.
Genau.
Da können wir vielleicht ein paar in die Shownotes stellen.
Gerne.
Haben Supermärkte geöffnet? Kann man dort Essen kaufen? Wie ist die Situation so?
Supermärkte per se gibt es nicht. Es gibt so Minimärkte. Ja, man kann Essen kaufen. Es ist auch sehr, sehr gut, das Essen dort. Es gibt ganz normal Restaurants. Es gibt ganz normal, also einiges ist ja wieder aufgebaut. Ja. Es ist aber natürlich so, dass das dann wieder zu Stromausfällen kommt. Die Kühlketten werden unterbrochen. Das ist einfach Alltag, ja. Aber es gibt schon ganz normale Lokale dort auch und ich konnte mir jeden Tag Cola Zero dort kaufen, das war wichtig. Das ist keine Werbung.
Irgendein Cola Zero halt.
Ja, genau, irgendein Cola Zero.
Schulen haben auch geöffnet?
Ja, Schulen haben ganz normal geöffnet. Also man muss sich vorstellen, der Alltag dort passiert ganz normal, nur etwas langsamer und für die Menschen ist das ja der Alltag. Also das ist jetzt nicht so, dass dort Bomben fliegen den ganzen Tag und man sich da weiß Gott was vorstellt. Ja, das ist für die ein Alltag, aber ein Alltag unter ständiger Bedrohung. Und zum Beispiel war das so, dass wir eines Tages unabsichtlich in den falschen Stock im Hotel gefahren sind und haben unabsichtlich eine Sponsionsfeier gecrashed von einer Familie. Und dann wurden wir auch eingeladen, da gleich mitzutanzen, mitzufeiern. Und war echt sehr, sehr lustig. Aber auch dort haben uns einige von den Familienmitgliedern erzählt, ich bin gerade von der Front gekommen. Ich habe gestern da und da gekämpft. Also das ist so im Alltag integriert, dass man das gar nicht mehr merkt.
Das heißt, dass viele nichts anderes kennen?
Ja, also die Menschen dort leben eigentlich unter ständiger Bedrohung. Einen Monat bevor wir in Kamischli waren, ist tatsächlich dort ein Gebäude von der Türkei bombardiert worden. Weil man muss dazu auch sagen, die Türkei sieht die YPG, das sind die kurdischen Streitkräfte, als Teil der PKK. Und die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistan, wird in der EU und von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Und da, wo wir waren, das ist direkt an der türkischen Grenze. Also wir haben auch den Zaun gesehen.
Ja, weil vor 2 Jahren hat die Türkei ja so richtig Rojava zerbombt.
Genau. Also wirklich sehr viele Gebäude sind noch sehr zerbombt. Die Straßen sind ganz, ganz schlecht. Das ist, also um von A nach B zu kommen, dauert das wirklich lange. Und uns wurde auch immer gesagt, bitte nicht in der Nacht fahren, weil in der Nacht wird am häufigsten bombardiert.
Gibt es noch Straßen oder ist das alles kaputt?
Man kann auf Asphalt fahren, aber es ist sehr wackelig.
Und wurden Häuser zum Teil wieder aufgebaut?
Schleppend. Also man merkt, da geht was voran, aber sehr schleppend. Vor allem, weil Rojava so abgekapselt ist irgendwie, kommt mir auch vor. Also da kannst du nicht einfach so mal was machen. Du kannst auch nicht, also vielleicht wäre es noch wichtig zu erwähnen, nach Rojava kannst du zum Beispiel als Tourist nicht einreisen. Du kannst nur hinein, wenn du ein Einheimischer bist, in einer NGO arbeitest, beruflich dort etwas zu tun hast oder eben für Journalisten, aber auch mit sehr vielen Bewilligungen. Die Grenze ist auch ein ganz, ganz spezieller Fall, weil das ist nicht die offizielle syrische Grenze, sondern das ist die Grenze in den kurdischen Gebieten.
Okay, das heißt, du hast nur rein können mit deinem Presseausweis?
Ich habe rein können mit Presseausweis, Bestätigungen von uns, von der Wiener Zeitung, von der kurdisch-irakischen Seite und von der kurdisch-syrischen Seite. Das war ein ganz großer Stapel Dokumente. Und die Grenze war auch ein Erlebnis für sich, weil es war so, wir sind erstmal aus Wien nach Erbil geflogen im Irak. Und aus Erbil sind wir dann circa 3,5 Stunden mit dem Auto gefahren. Dann sind wir an die Grenze gekommen. Man muss sich das vorstellen, das sind so Rinderhallen mehr oder weniger. Und dort, wenn du eine Zivilperson bist, musst du manchmal bis zu 24 Stunden warten. Für Journalisten gibt es quasi die Fastlane. Dann sind wir reingefahren, hat uns unser Fahrer dort eben abgesetzt. Dann sind wir rein, erstmal von einem Schalter zum anderen, erstmal die Bewilligung, das, Fragen beantworten und so weiter und so fort. Und dann gibst du deinen Pass ab und deinen Koffer und dann wirst du über so eine Pontonbrücke mit einem kleinen wackeligen Bus über den Tigrisfluss auf die syrische Seite gefahren.
Oh, das war ein Abenteuer.
Und dann wirst du dort, bekommst du dein Gepäck zurück, deinen Pass zurück, musst wieder Fragen beantworten, musst wieder die Bewilligungen bekommen. Du kriegst dann einen Zettel, allowed to enter Rojava, allowed to leave Rojava. Also das ist wirklich ganz, ganz streng. Als wir dann dort bei der Ankunft gewartet haben, ist auch kurz mal der Strom ausgegangen. Also haben wir dann mit dem Herrn, der uns diesen Pressepass ausstellen hätte sollen, erstmal 2 Stunden verbracht und Tee getrunken, war aber ganz nett. Und dann, als das ganze Prozedere fertig war, das hat etwa 3,5 Stunden gedauert und wir hatten aber sehr Glück, weil das wirklich sehr kurz war. Und dann sind wir nochmal 3 Stunden gefahren und dann waren wir in Kamischli. Also die Reise an sich ist schon mal ein Abenteuer, würde ich sagen. Und dann hast du auch noch im Land natürlich immer wieder Checkpoints. Also das ist nicht so wie hier.
Ja. Und stell dir vor, einmal passt irgendwas nicht. Dann wird es natürlich noch langwieriger.
Wir haben tatsächlich eine Gruppe in unserem Hotel französischer Journalistinnen getroffen, die uns gesagt haben, das war das dritte Mal, dass sie versucht haben reinzukommen. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt.
Wow, bei dir beim ersten Mal?
Bei mir beim ersten Mal. Ich muss aber dazu sagen, dass ich meine Kamerafrau Sosa mit hatte, die von dort ist. Die ist aus Rojava, lebt aber in Wien mittlerweile seit vielen Jahren. Und sie spricht die Sprache und sie kennt auch die kulturellen Codes. Und sie kennt auch Menschen dort. Ja, also man muss natürlich, das ist von großem, großem Vorteil, wenn man so jemanden mit hat. Gleichzeitig ist es aber Pflicht für ausländische Journalisten in Rojava, einen Fixer oder eine Fixerin zu haben. Eine Fixerin ist jemand, der sich dort um dich kümmert, der dich von der Grenze abholt, der von deren Media Office quasi ist. So ein Fixer kostet $200 am Tag dort. Und die ist dann 24 Stunden für dich da. Das heißt, sie ist toll, also sie fährt dich überall hin. Sie ist Dolmetscherin, sie fragt dich, hast du Hunger, möchtest du dahin fahren? Auch wenn du privat irgendwas sehen möchtest, ist sie dann quasi deine Ansprechperson dort und auch für deine Sicherheit zuständig. Wir hatten eine ganz tolle Fixerin, die auch in unserem Alter war. Das war mehr eigentlich wie mit einer Freundin. Die war auch super kompetent, hat sich wirklich sehr eingesetzt, dass wir auch alles machen können.
Sind viele aus der Gegend geflüchtet?
Ja, es sind viele geflüchtet aus der Gegend, ja, die konnten, die das Geld und die Mittel dazu hatten, sind geflüchtet.
Sind das dann vor allem junge Menschen gewesen? Aber andererseits wiederum, Geld haben ja eher die Älteren.
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also erstmal, man muss sich vorstellen, das ist ja nicht so wie bei uns, dass du einfach einen Pass hast, mit dem du überall hinreisen kannst. Das ist sehr schwierig, wo du dann mit einem Pass von dort eben rein darfst oder nicht rein darfst, wo das anerkannt wird und wo nicht. Also die können gehen, aber es gibt auch viele, die sagen, nein, wir bleiben und wir bauen unser Rojava auf und wir kämpfen für unsere Unabhängigkeit. Vor allem die Frauen dort. Also die Frauen haben ja ihre eigene Armee dort und die sind richtig, richtig feministisch. Die sind so stark, sie sind so eingestellt wie, wir können eh alles, wir wollen hier alles alleine machen. Also das zeichnet Rojava auch aus, dieser kurdische Feminismus, der einfach wirklich darauf beruht, dass es eine Gleichstellung gibt von Mann und Frau. Und diese Gleichstellung habe ich ganz stark mitbekommen dort. Die haben uns zum Beispiel gefragt, als ich erzählt habe, dass die Katharina Schmidt unsere erste Chefredakteurin ist in der ganzen Geschichte der WZ, meinten sie, oh, wir dachten, Europa ist modern. Also,
Alex, hast du irgendwann während dieser Reise Angst verspürt? Wie war es in deinem Innersten?
Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich fand das alles sehr aufregend, sehr spannend und sehr wichtig. Angst hatte ich überhaupt nicht. Vielleicht Angst, dass wir irgendwo nicht reinkommen, dass irgendetwas mit einer Bewilligung nicht passt. Das war mehr die Angst. Aber ich fühle mich in solchen Gebieten einfach wie am richtigen Ort. Und das ist der Grund, warum ich Journalistin geworden bin und das ist der Grund, warum ich diesen Job mache.
Das sind die besten Voraussetzungen. Ich glaube, du wirst noch mehrmals verreisen.
Ich hoffe es.
Zum Schluss noch, wir sind schon ein bisschen später dran. Wie lange hast du dich auf deine Reise nach Syrien vorbereitet und auf diesen Schwerpunkt, den wir ja jetzt auch haben bei der Wiener Zeitung?
Ich muss sagen, es interessiert mich ja privat sehr. Deswegen unterteile ich das nicht wirklich in Vorbereitung und Nicht-Vorbereitung. Ich schaue mir diese Dokus auch einfach so am Abend an oder informiere mich darüber. Mich hat das seit Dezember interessiert oder seit vor Dezember natürlich auch, aber seit Dezember eigentlich wirklich schon ganz klar. Und die wirkliche Vorbereitung im Sinne von, welche Bewilligungen brauchen wir, was genau machen wir dort, brauchen wir jetzt eine Fixerin, welches Equipment brauchen wir, 1,5 Wochen.
Okay, das ist nicht einmal so lange, ja?
Da habe ich einfach urgent in den Mail-Betreff geschrieben und das hat geklappt.
Gut zu wissen, ja, wenn das funktioniert. Wir haben ja im Zuge dieses Schwerpunkts mehrere Texte auch auf unserer Website. Wir haben mehrere Videos, darunter eine sehr große YouTube-Doku. Da brennt mir jetzt eine Frage noch auf der Zunge. Wo habt ihr diese Videos gedreht? Weil ich denke jetzt ganz konkret an einen Instagram-Post von dir, Alex, wo du unter einer Decke sitzt und ich habe keine Ahnung, was du da machst.
Die Videos haben wir in Syrien gedreht, aber die Off-Stimme und die Postproduktion passiert hier in Wien. Und das heißt auch mal, dass ich mit meiner pinken Kuscheldecke über dem Kopf zu Hause sitze und mit dem Mikro und die Off-Stimme aufnehme, weil das einfach mit den Nebengeräuschen besser funktioniert.
Ah, sehr guter Tipp für alle VideojournalistInnen.
Ja, guter Tipp. Wir haben auch viele gesagt, dass sie es genauso machen von anderen Medien. Gleichzeitig wird einem irrsinnig heiß unter dieser Decke. Also das ist eher mein DIY-Tipp, ob der jetzt so zum Nachahmen ist. Sei jedem bitte selbst überlassen.
Ich werde an die Decke denken, wenn ich dann deine Off-Stimme höre.
Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank, Alex, dass du hier warst. Wir sind am Ende angekommen unserer Folge.
Danke, Petra. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erzählen und ein bisschen Klarheit schaffen und ich hoffe, dass das interessant war.
Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt noch glücklicher als davor, dass du wieder heil zurückgekommen bist, muss ich wirklich sagen.
Dankeschön. Ich freue mich schon auf die nächste Reise.
Ja, ich habe es befürchtet. Vielen lieben Dank euch HörerInnen. Nächste Woche geht es wieder weiter mit einer ganz regulären Folge von WZ Weitergedacht.
Abonniert uns. Danke.
Ciao und bis zum nächsten Mal.